Herzlich willkommen bei Unerhört Nah, dem Podcast des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Wir, das sind einmal ich, Nele,
und ich, Julia,
sprechen offen mit verschiedenen GästInnen über die Erfahrungen und Herausforderungen von Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Erlebt mit uns, was es heißt, unerhört nah dran zu sein.
Heute kommt eine Folge mit Conny. Sie spricht mit Menschen, die sich gesellschaftlich für Betroffene und Angehörige engagieren. Das folgende Gespräch wurde im Herbst 2024 aufgenommen. Damals war Rüdiger Hannig Vorstandsvorsitzender des BAPK. Im Dezember trat er zurück. Er unterstützt uns weiterhin und ist im Landesverband Schleswig-Holstein als Vorsitzender sehr aktiv.
Ja, hallo, mein Gesprächspartner heute ist Dr. Rüdiger Hannig. Er ist Vorsitzender des BAPK, des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, und steht, wie ich finde, eigentlich sehr gut für das Motto meiner Beiträge zu dieser Podcast-Reihe: Kein Mensch ist eine Insel. Was fällt Ihnen vor dem Hintergrund unseres Themas dazu ein, Herr Hannig?
Da fällt mir ein, dass man die Probleme nicht selber lösen kann, sondern dass man Verbündete suchen kann. Das gilt sowohl im familiären Umfeld, wenn jemand psychisch erkrankt ist, aber das gilt natürlich auch im politischen Umfeld als Verband, dass man nur dann wirksam ist, wenn man möglichst mit vielen anderen zusammen in eine Richtung arbeitet.
Und kein Mensch ist eine Insel, das scheint mir ja auch ein bisschen auf die Situation von Familien zuzutreffen. Also wenn ein Mensch in der Familie oder ein enger Freund, eine enge Freundin erkrankt, betrifft das immer mehrere Menschen. Wie nehmen Sie das wahr? Wie nehmen Sie das auf? Also aus eigenem Erleben, aber auch aus Gesprächen mit anderen Angehörigen?
Ja, zum einen ist es doch so, dass man zu Beginn verinselt. Man erlebt als Angehöriger, dass man halt dass nicht überall auf Verständnis gestoßen wird und die Beziehungen, das Beziehungsgeflecht, das man vorher hatte, dass das anfängt, sich zu reduzieren. Und in der Dauer der Erkrankung oder eines Angehörigen lernt man dann aber, neue Beziehungen auszubilden, hoffentlich. Ich erlebe aber auch immer wieder in Angehörigengruppen, dass die Angehörigen auch stark vereinsamen und zur Insel werden. Und das Thema ist dann immer wieder, wie ist es möglich, neue soziale Kontakte aufzubauen? Und eine dieser Möglichkeiten stellt aus meiner Sicht die Selbsthilfe dar, dass man in Selbsthilfegruppen andere Menschen trifft, dass man in Selbsthilfegruppen lernt, miteinander zu reden und nicht sich zu verstecken und die Thematiken zu verstecken.
Das hat ja sicher, also dieses Inselwerden oder zu verinseln, schöner Begriff, hat ja auch damit zu tun manchmal, dass man sich schämt, also dass man das gar nicht so teilt, diese Erfahrung, ne? Oder ist das heute gar nicht mehr so? Wie erleben Sie das in Angehörigenkreisen?
Ja, viele Angehörige haben Selbstzweifel. Viele Angehörige geben sich zu Beginn die Schuld an der Thematik. Da muss man dann klarkommen mit. Aber wenn man das Gefühl hat, schuldig an dem Zustand zu sein, dann wird es auch schwierig, darüber mit anderen zu sprechen. Ich denke aber, die Barriere und das Verständnis, dass man schuld ist, das sinkt ab. Man lernt oder sollte mittlerweile gelernt haben, dass das eine Krankheit ist wie jede andere. Auch wir können nicht Einfluss nehmen auf die Erkrankungen anderer Angehöriger. Bis auf Ausnahmefälle natürlich. So muss man psychische Krankheiten sehen und dann ist das Thema der Schuld im Regelfall auch beseitigt.
Vielleicht beschreiben Sie mal, was das bedeutet, aus eigenem Erleben oder aus dem Miterleben von anderen, die berichtet haben, wenn ein Mensch in der Familie psychisch erkrankt.
Ja, es verändert die Lebensplanung. Man hat gewisse Vorstellungen darüber, wie das familiäre Leben vorangehen soll, wie die Zukunft sein sollte, sein könnte. Und möglicherweise von einem Tag zum anderen ist diese Zukunftsvorstellung weg. Und man muss zu einer neuen finden. Das tut man nicht gleich am Anfang. Es fängt damit an, dass man sagt, ach, die psychische Erkrankung, die es geht gleich vorüber. Aber dann stellt sich heraus, dass sie doch langanhaltender ist. Und dann muss man doch spätestens, dann muss man anfangen, die Lebensplanung wirklich zu verändern. Und das tut weh. Das ist ja nicht eine freiwillige Veränderung, sondern das wird einem durch eine erkrankte Person quasi aufgezwungen. Da ist man auch nicht immer glücklich, sieht das nicht immer als Bereicherung, sieht das in gewissem Sinne auch als Zwang und Gewalt an, die Umstände. Man ist wütend, man ist traurig, also alles, was auch zu Trauerprozessen gehört, tritt ein. Und wir versuchen auch in Angehörigengruppen immer wieder zu vermitteln, dass, wenn eine schwere psychische Erkrankung ausgebrochen ist, dass der Mensch ein anderer wird, der Erkrankte. Also das heißt auch, man muss Abschied nehmen von den Idealen und Planungen, die man gegebenenfalls, oder Projektionen, die man gegebenenfalls in den erkrankten Mensch vorher reingesteckt hat. Also ganz besonders trifft dieses Kinder. Wie ehrlich ist, ich muss sagen, als Elternteil hat man Vorstellungen, wie sich die Kinder entwickeln könnten. Und wenn das dann nicht mehr so ist, dann muss man sagen, man muss das Kind neu erfinden, neu akzeptieren lernen und sowas. Und das ist halt ein nicht ganz einfacher Prozess.
Ich moderiere ja in Köln das Psychoseforum mit. Und da sind ja oft Angehörige, die ihre Nöte schildern. Ich habe so den Eindruck, dass das auch, die Not auch dadurch entsteht, dass es zwar in gewisser Weise eine Krankheit ist wie jede andere, aber in gewisser Weise auch manchmal also ein bisschen komplizierter wird. Weil bevor man jetzt eine Diagnose hat zumindest, verändern sich manchmal Beziehungen, irgendwie verändert sich die Atmosphäre, man ist verunsichert, was ist los, man wird vielleicht mit Vorwürfen überzogen oder merkt, irgendwas stimmt nicht, das verunsichert so sehr. Auch Unterstellungen passieren, also das zerrüttet, kann ja manchmal sogar die Verhältnisse oder die Beziehungen auch zerrütten. Und das ist ja nochmal was anderes, als wenn jemand, weiß ich nicht, Diabetes hat, wird ja immer gerne als Parallele herangezogen. Bekommen Sie das so nicht geschildert?
Ja, viele Entwicklungen laufen ja schleichend. Wenn man dann in den Selbsthilfegruppen sich unterhält, dann wird immer wieder erzählt, vor Jahren war schon das und das, aber das habe ich so nicht interpretiert, das habe ich so nicht gesehen. Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, dann wird vieles in dem Erwachsenwerden-Prozess subsumiert. Also das gesagt wird, das wächst sich noch aus, das ist die Pubertät und dergleichen mehr. Und es ist schwierig zu entscheiden, was ist Pubertät, was ist nicht Pubertät. Wir sind ja keine Fachleute, wir sind Angehörige. Wir haben unsere ganz normalen Erfahrungen und der Erfahrungsschatz reicht nicht aus, vielleicht an manchen Stellen Gott sei Dank nicht aus, weil manches ja auch wieder vorübergeht. Aber an anderen Stellen zu sagen, das ist nicht vorübergehend und sowas, das ist was Langanhaltendes, da muss jetzt externe Hilfe gesucht werden. Das ist dann noch ein großer Schritt. Also gerade die Suche nach externer Hilfe, jemanden Dritten einzubeziehen, der gegebenenfalls auch eigene Interessen und eigene Vorstellungen in das System hineinbringt, das ist dann schon ein großer Schritt. Das macht man nicht einfach so, sondern da gehen Überlegungen im Vorfeld, Barrieren, sage ich mal, die erst überwunden werden müssen. Ich glaube, dass die Barrieren kleiner geworden sind, niedriger geworden sind, dass man sich schneller öffnet und schneller externe Hilfe holt. Ich hoffe es zumindest.
Also von Angehörigen oder auch von Betroffenen?
Betroffene möglicherweise auch selber, dass Betroffene selber sagen, es ist irgendetwas komisch mit mir, aber häufig sind die Prozesse ja schleichend. Und was für einen externen Dritten vielleicht offensichtlich ist, ist für einen selber, sowohl für Angehörige als auch Betroffene, wenn sich die Prozesse schleichend verändern, gar nicht so sichtbar. Also es ist halt anders, also man verhält sich halt anders und dann ist das so, und irgendwann kommt man halt nicht klar, man fängt an nachzudenken, man erklärt sich manches, man holt andere Umstände von außen heran, andere Ereignisse, die das erklären sollen, oder man verklärt das Ganze und irgendwann reicht dieser Schatz der Verklärungen halt nicht mehr aus und die Störung, Erkrankung, Besonderheit bricht halt hervor.
Bei uns wird dann im Psychoseforum oft berichtet, dass es so schwierig ist, gerade eben, wenn es jetzt schon eigentlich auch Erwachsene oder erwachsen werdende Kinder betrifft, die jetzt an Hilfe heranzuführen. Das ist einfach eine große Not. Wie kann denn so ein guter Umgang aussehen?
Das ist schwierig. Also wir bieten ja nie Lösungen an. Also jeder, das hängt von jedem selber ab, was akzeptiert wird, was er meint, was er verkraften kann. Es ist ja ein Verhandlungsprozess. Jede Beziehung ist ein Verhandlungsprozess. Und das ist sehr individuell. Auch die Beziehung bleibt ja nicht gleich. Also da haben, ich denke, das, was man in den Selbsthilfegruppen finden kann, sind Lösungsideen, Lösungsansätze bei anderen, auch Lösungen, die gescheitert sind bei anderen, die vielleicht in der Persönlichkeit der anderen Menschen liegt. Also dass man sich austauschen kann, aber jeder muss dann selber sehen, welche Lösung er findet. Und wir haben auch immer wieder die Situation, dass zum Beispiel Kinder jahrelang sich dann zurückziehen, nicht rausgehen, und dann fragen die Eltern sich ja, was mache ich da, kann ich was machen, muss ich da das Amtsgericht einschalten oder sonst was, es ist ja nichts passiert, es ist nur eine komische Situation, der spielt die ganze Zeit, nur was auch immer ist. Das ist ja auch bei Kindern noch besonders schwer, ne, das dann zu sagen, ach, auch für Angehörige, dass man wirklich dann externe Hilfe braucht. Also das, und dann gibt es immer wieder auch die Diskussion, was passiert, wenn ich da einen extern einschalte. Es kommt dann gegebenenfalls zu Zwangsmaßnahmen. Ist dann noch die Beziehung rettbar zwischen der Person, zwischen dem Kind und dem Elternteil? Will ich das auf mich nehmen, die dann gegebenenfalls gestörte Beziehung, also das macht dann die Entscheidung sehr schwer. Und da gibt es unterschiedlichste Angehörige.
Ne? Ja, also jetzt haben Sie schon angefangen ja zu beschreiben, wie Selbsthilfe dann auch hilfreich ist, indem man einfach die Erfahrungen teilt und andere kennenlernt, auch andere Wege, die andere Menschen gegangen sind, so innerlich nachvollzieht und für sich in Erwägung ziehen kann oder verwerfen kann. Das ist ja schon ein großer Vorteil der Selbsthilfe. Gibt es sonst noch Vorteile, die Sie nennen wollen? Oder warum macht es Sinn, in eine Selbsthilfegruppe jetzt zunächst mal zu gehen? Gleich kommen wir noch auf die politische Dimension.
Ja, also zunächst mal, man ist nicht allein. Man sieht und hört von anderen, dass man mit den Problemen nicht alleine dasteht. Also das ist, glaube ich, ein großes, wichtiges Gefühl. In Teilphasen hat man dann doch immer das Gefühl gehabt, als Angehörige, man steht allein da, man wäre was Besonderes, und dann erlebt man, es ist nichts Besonderes. Andere Menschen kämpfen auch damit, mit solchen Thematiken. Und ich glaube, das ist eine ganz große Erkenntnis, und dass man reden kann und dass man gegebenenfalls darüber auch neue Freunde und Bekannte finden kann. Das, denke ich, ist auch eine schöne Möglichkeit der Selbsthilfe.
Genau, wo man dann auch nicht so viel erklären muss im Grunde, ne? Wenn man sich trifft oder man kann mal nicht, weil es eine Notsituation gegeben hat, verstehen die anderen Menschen ja sofort dann, ne? Aus eigenem Wissen und Erfahren. Ja. Ja, und Sie sind ja Vorsitzender des Bundesverbandes, da haben Sie ja auch viel politische Arbeit, die Sie leisten. Was kann man so als Verband erreichen? Was sind wichtige Anliegen? Also vor dem Hintergrund dieser Nöte, die wir jetzt gerade so erörtert haben, was wünscht man sich als Angehöriger vom System, und was kann man als Selbsthilfeverband da erreichen?
Ja, was wünschen wir uns als Angehörige vom System? Also das eine ist häufiger Einbezug. Es ist immer wieder auch das Thema im Umfeld mit Betreuung, dass man als Angehöriger abgeschaltet wird und nicht angehört wird, wie es Herr Dörner sagt. Er sagte ja, Angehörige gehören angehört. Und man bleibt mit seinen Informationen, die man im besten Wissen und Gewissen geben möchte, um die Situation des Patienten zu verbessern. Man dringt nicht durch. Man hat das Gefühl, sehr häufig das Gefühl, man ist ausgeschlossen, man ist exkludiert als Angehöriger. Und man ist aber als Angehöriger immer dann dafür da, wenn das System einen Engpass hat. Also sei es zum Beispiel nach der Entlassung aus der Klinik, bis ein Psychotherapeut gefunden wird oder Psychotherapeutin gefunden wird, dann sind die Angehörigen gut genug, um die Lebenswelt, den Lebensraum für den Betroffenen zu gestalten und zu gewährleisten. Und
wenn man überhaupt eine therapeutische Kraft findet, ne?
Da kümmern wir uns Angehörige dann auch teilweise drum, dass die dann überhaupt gefunden wird. Also wir tun dies. Das Zweite ist, was wir uns wünschen, dass wir mit unseren Nöten und unserer Last auch einen schnellen Weg finden, dass wir weiterhin gesund bleiben. Das Dritte ist, wir wünschen uns, dass wenn wieder Krisensituationen auftreten und vielleicht sogar schon vor der allerersten Krise, dass es einen vernünftigen Krisendienst gibt, der niedrigschwellig und anonym erreichbar ist. Also, wie ich schilderte vorhin, dass sich etwas verändert in der Familie. Man weiß es nicht direkt einzuschätzen in dem Umfeld. Und wie gesagt, Familie meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf Kinder, sondern auch Lebenspartner oder auch Eltern, wenn man erwachsene Eltern hat, also als erwachsener Mensch erwachsene Eltern hat. Es verändert sich etwas. Man kommt nicht so richtig, kann es nicht richtig einordnen. Man liest vielleicht das ein oder andere, wenn man dann solche Quellen hat. An wen wendet man sich dann? Ne? Fragt man die Person direkt, du bist aber komisch wieder, das ist in der letzten Zeit verstärkt. Also da kommt man möglicherweise in einen Konflikt hinein, den man nicht haben möchte. Fragt man dann andere Angehörige, dann geht das schnell so in üble Nachrede und so etwas hinein. Was sagst du da, willst du den nur schlecht machen? Fragt man bei Arbeitskollegen oder Vereinsbekannten oder sowas nach, auch da wird es dann schwierig. Ach, das ist mir auch schon aufgefallen, ist der denn dann krank? Ne? Also es ist da ein sehr, sehr sensibles Pflaster und als Angehöriger weiß man dann häufig nicht, an wen man sich senden könnte. Und das wäre schön, wenn man schon in dieser Vorphase sich anonym irgendwo melden könnte, sich informieren könnte, und gegebenenfalls dann Hinweise bekommt, was an weiteren Schritten unternommen werden soll. Dann kommt die Phase gegebenenfalls, wo es selbst nicht nur Schwierigkeiten der Erklärung hat, sondern wo man mit der ganzen Situation nicht mehr klarkommt. Auch da ist es dann schwierig als Angehöriger. Wen ruft man an? An wen meldet man sich? Was ist der richtige Kanal? Bevor ich Angehöriger wurde, wusste ich gar nicht, was ein sozialpsychiatrischer Dienst ist und dass der in manchen Bundesländern entsprechend Hilfen organisieren soll, die also Zwangseinweisungen dergleichen verhindern soll. Das wusste ich nicht. Man kennt sich mit diesem System nicht aus. Es ist ein Terra Incognita. Die Begrifflichkeiten sind verwirrend. Ein Unterschied zwischen einem Psychiater und Psychotherapeuten und einem psychotherapeutischen Psychologen und einem ärztlichen Psychotherapeuten und sowas alles herauszubekommen, ist überaus komplex. Sie haben vielleicht an meiner Antwort gemerkt, dass auch ich nicht immer in die letzten Interpretationen genau hinkomme. Also an wen wendet man sich, wenn die Situation schwierig wird? Was ist das Richtige? Ist das die 110? Ist das die 112? Ist es die 116, 117? Kann ich als Angehöriger bei der 116, 117 anrufen, wo ich nicht der Betroffene bin, sondern Hilfe brauche? Das wird, da werde ich wahrscheinlich scheitern. Rufe ich an anderen Stellen an als Angehöriger und kriege ich dann die adäquate Hilfe? Und ist das möglicherweise auch eine Hilfe, die begrenzt ist? Also wenn die Polizei mit Tatütata ankommt, dann bekommt die ganze Nachbarschaft, alle bekommen das mit. Dann ist das extrem sichtbar. Das ist dann schwierig, auch wieder zurückzudrehen. Könnte eine Intervention zum Beispiel niedrigschwelliger ausfallen? Also das sind so die Fragen, die sich dann stellen. Und da brauchen wir einfach Unterstützung, also eine niedrigschwellige, gegebenenfalls aufsuchende Hilfen, dass die gegeben sind. Das würden wir uns wünschen. Dann Thema Entlassmanagement als Angehöriger. Der Wunsch ist, dass nicht nur für die Betroffenen das Entlassmanagement mit dem Tag der Aufnahme anfängt, sondern auch für uns Angehörige. Wenn jemand in eine Klinik gegangen ist, hat es vorher Situationen gegangen, die das gesamte familiäre System, und zu den Familien zähle ich auch Zugehörige, also Menschen, extrem strapaziert hat und dann ist derjenige in der Klinik und auf einmal steht man alleine da mit all den Problemen, die nicht abgeschlossen sind. Und es wäre schön, wenn wir da von Anfang an Unterstützung bekommen, sodass dann der Betroffene, wenn er aus der Klinik zurückkommt, ein Umfeld vorfindet, das nicht kontraproduktiv agiert. Das wäre das Schlechteste, was passiert. Also zum Beispiel, wenn ein Süchtiger nach Hause kommt, ihm daran zu erinnern, dass er die Wohnung sehr schön zusammengeschlagen hat und die Schäden ganz erheblich sind. Ich glaube, das ist nicht hilfreich und so gilt das für andere auch. Aber die entsprechend gute Aufnahme funktioniert halt nur, wenn wir Angehörigen entsprechend vorbereitet sind.
Denken Sie da auch an so systemische Gespräche? Also ist ja jetzt auch von der Krankenkasse, also ist ja jetzt auch anerkannt als bezahlte Therapie bei gesetzlich Versicherten.
Da denke ich auch an systemische Therapie, wobei wir Angehörigen nicht in die Ecke geschoben werden wollen, dass wir selber krank sind. Ne? Mhm. Möglicherweise ist das der Fall. Es gibt Familien, da sind mehrere Personen krank. Aber systemische Therapie sollte nicht bedeuten, dass die Angehörigen krank sind. Und auch bei einer systemischen Therapie sollte man daran denken, dass viele Angehörige halt arbeiten, erwerbstätig sind. Und es ist nicht immer so ganz einfach für Angehörige, dann Zeitfenster zu finden, wo sie so eine systemische Therapie durchführen können.
Aber es gibt ja auch den Open Dialog, also einfach so Netzwerkgespräche, wo alle einbezogen sind. Und wo man ja dann auch darum ringt und verhandelt, wie kann so ein Zusammenleben aussehen oder wie, welche anderen Lösungen sind jetzt vielleicht eher angezeigt. Das hat ja wenig mit Diagnosezuweisungen oder sowas zu tun, sondern eigentlich nur, wie können wir denn jetzt hier dieses Kuh vom Eis kriegen oder überhaupt irgendwie miteinander umgehen, so, ne? Ohne dass wir alle nochmal wieder neu krank werden.
Ja, ein Open Dialog ist ein Ansatz, den ich begrüße. Auf der anderen Seite bedeutet das Offenheit, sowohl von Seiten der Betroffenen als auch der Angehörigen. Und sowohl Angehörige als auch Betroffene wollen das nicht immer. Mhm. Also da kommen wir dann in die Thematiken der Stigmatisierung hinein. Auch Angehörige fühlen sich stigmatisiert oder werden stigmatisiert. Es wird ihre Leistungsfähigkeit angezweifelt, wenn sie das öffentlich machen, werfen sie auch ein bestimmtes Licht auf die betroffene Person, die das vielleicht nicht will. Also die Offenheit muss dann von beiden Seiten dann stattfinden. Dann ist Open Dialog könnte eine gute Möglichkeit darstellen.
Ne? Das wird ja jetzt nicht immer öffentlich gemacht, ne? Also kommt ja nicht in die Zeitung, wenn man dann also als Familie meinetwegen oder als etwas erweiterter Raum sich da zusammensetzt.
Ja, das Open Dialog, was ich aus über Finnland gehört habe, war schon Arbeitskollegen und so etwas, Nachbarschaft mit einzubinden, was ja in manchen Umfeldern auch der richtige Weg ist. Mhm. Ne? Und dann ist halt die Frage, kann das in irgendeiner Form auch eingegrenzt werden, diese Offenheit?
Aber so im Prinzip finden Sie das sinnvoll, solche Gespräche in einem bestimmten Kreis auch zu führen, um einfach Dinge auszuhandeln und zu erfahren voneinander auch nochmal, ne? Bevor man was aushandelt. Ja, jetzt haben wir schon so ein paar Themen und Phasen der Erkrankung. Gibt es sonst noch so ein Anliegen, wo Sie sagen, da gehen wir auch als Verband? Wir kommen gleich nochmal auf dieses Anliegen, was Sie schon angesprochen haben, dass man niederschwellige Ansprechpartner findet. Aber gibt es noch was, wo Sie sagen, so, da sind wir auch aktiv oder wir haben sogar schon ganz toll was erreicht?
Also das, was ich jetzt für die nächste Zukunft sehe, ist das Thema Partizipation. Partizipation auch von Angehörigen. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass dieses Thema zunehmend wichtig wird, weil wir kommen in eine verstärkte Ambulantisierung der psychiatrischen Systeme, aber nicht nur der psychiatrischen Systeme, sondern auch anderer Systeme. Also denken Sie nur an die verstärkte ambulante Operieren, was Herr Lauterbach jetzt mit der Klinikreform einführen will. Wir kommen also in eine stärkere Ambulantisierung und im Rahmen dieser Ambulantisierung werden wir Angehörige zunehmend Aufgaben übernehmen müssen, zwangsläufig. Und damit wir das können, brauchen wir Unterstützung und brauchen wir Unterstützungsleistungen, die passgenau für uns entwickelt werden. Und da müssen wir von Anfang an mitreden. Wir brauchen keine Hilfen, worüber dann gedacht wird, das könnte den Angehörigen helfen, sondern wir wollen an der Entwicklung mitmachen. Wir wollen an dieser Entwicklung partizipieren. Und damit wir an dieser Entwicklung partizipieren können, müssen wir auch auf Augenhöhe gebracht werden. Sie sehen mit mir jetzt einen Rentner, der Zeit hat, zu diesem Interview hinzufahren, hinzureisen, aber das können viele Angehörige nicht, weil sie halt berufstätig sind. Und wenn sie nicht alles im Rahmen von Urlaub, Überstunden nehmen können, dann brauchen wir Angehörige, Personen unseres Vertrauens, die uns unterstützen und die entsprechend dann auch langandauernd finanziert werden. Also wir wünschen uns schon eine Institutionalisierung der Angehörigenstrukturen, sodass wir tatsächlich Partner auf Augenhöhe sein können.
Also das, Peers?
Also Angehörigen-Peers.
Ja.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder halt Berater, die uns beständig zuarbeiten. Ne? Also dass wir uns da in dieser Form organisieren und dann also auch uns entsprechend in der Politik einbringen können.
Also das, auf diesen beiden Ebenen, genau. Einmal persönlich als Peer, der selber Erfahrung hat mit diesem Angehörigensein und zuhört und sich die Kümmernisse anhört und ein gutes Feedback gibt und einmal auf der Verbandsebene Interessensvertretung sozusagen als Lobby.
Als Lobby, ne? Also wir verstehen uns da schon als Lobby für die Angehörigen. Wie gesagt, wir werden Aufgaben übernehmen müssen und wenn wir diese Aufgaben übernehmen, brauchen wir Unterstützungssysteme, sonst wird das nicht funktionieren. Und eines der Unterstützungssysteme, die wir uns vorstellen, sind halt diese niedrigschwelligen aufsuchenden Hilfen im Rahmen von Krisen oder überhaupt Krisen zu vermeiden. Das kann ja auch der Sinn solcher Hilfen zu sein. Und dass man dafür schon dann eine bundesweite 113 hat, einen Kontaktpunkt, da kann auch eine Internetadresse und alles Mögliche und ein Chat und alles Mögliche hinter sein, wo man niedrigschwellig anonym zunächst mal anfragen kann, wo aber auch im Zweifelsfall drüber dann die entsprechende Intervention für eine Krise aus initiiert werden können.
Wie soll das aussehen? Also Sie setzen sich ja sehr, liest man ja gleich, wenn man auf die Seite kommt, 113, ne? Das liest man ja überall darunter unter Ihren Briefen und so, ist also eine sehr prominente Forderung, die Sie da erheben. Wie könnte das denn funktionieren?
Also technologisch ist das kein Problem. Die Nummer 113 ist frei. So. Und wir haben ja ein Beispiel mit Bayern, wo es einen bayernweiten Krisendienst gibt. Die 113 ist einfach ein Ankerpunkt, um zu sagen, es gibt einen zentralen Ansprechpunkt. Technisch ist das machbar. Die entsprechende Kommunikation kann dann überall, kann weitergeleitet werden in die jeweilige Örtlichkeit, wo wir ja schon viele Strukturen haben. So haben wir in Schleswig-Holstein in 15 Kreisen 15 sozialpsychiatrische Dienste, die eine 24x7 Bereitschaft haben, mobile Bereitschaft haben, um vor Ort zu kommen. Also wir haben solche Strukturen und es ist halt in jedem Kreis in Schleswig-Holstein ist halt die Ansprache dieses sozialpsychiatrischen Dienstes unterschiedlich. Das muss man halt wissen und die 113 würde vermeiden, dass man dann, gerade wenn sich eine Krise stärker entwickelt, dann erst im Internet nachgucken muss, ist es der SPDI, was ist überhaupt SPDI, wie erreiche ich den denn, in welchem Kreis bin ich denn gerade, also wenn ich zum Beispiel Randgebiet Hamburg denke, da ist es ja nicht ganz einfach, wo man sich gerade aufhält, vor allem wenn man nicht da unbedingt immer wohnhaft ist, also das wird alles durch die 113, würde durch die 113 vermieden werden.
Okay, das heißt, man würde da anrufen, entweder als betroffene Person oder als angehörige Person und schildern, was jetzt gerade das Problem ist und würde dann direkt da jemand sitzen oder würde man dann quasi weiter verbunden? So ganz kann ich es mir noch nicht vorstellen.
Ja, bitte nicht weiter verbinden. Ne? Also das ist ein scheues Reh. Also wenn man sich als Angehöriger in einer Vorstufe sich wagt und zu sagen, ich frage mich, ich habe ein Problem, ich habe gerade Zeit, ich möchte mich da informieren, muss ich mir Sorgen machen oder muss ich mir keine Sorgen machen und so etwas. Wenn es dann heißt, ja, wie ist Ihre Krankenkassennummer und dergleichen mehr, dann bin ich weg. Das ist also das bringt nichts, macht keinen Sinn. Sondern dass man sofort von jemandem aufgenommen wird, der das entsprechend interpretieren kann und der das Ganze dann lenkt. Mhm. Also das heißt schon, es müssen hinter dieser 113, ob im Chat oder am Telefon oder gegebenenfalls in einer Videokonferenz schaltet, muss eine Fachfrau oder ein Fachmann sitzen, der damit richtig umgehen kann.
Mhm. Ja. Also für das erste Gespräch ist quasi eine Person und dann kann man gucken, brauchen die weitergehende Hilfen, wo sind die vor Ort, was kann man da so, dass man das noch, dass das hinterlegt ist mit einer wirklichen Struktur auch.
Ja, also das ist dann die lokale Struktur. In vielen Fällen haben wir ja die lokalen Strukturen. Ne? Wir haben in Berlin haben wir je Bezirk einen Krisendienst oder eine Krisennummer. Wir haben das in Hamburg, wir haben das in Schleswig-Holstein. Es gibt in Nordrhein-Westfalen so also Ansätze dazu. Ja, ne? Es gibt in Bayern einen Krisendienst, der von den Bezirken organisiert wird. Also wir haben in vielen Fällen diese Strukturen. Und wenn sie noch nicht da sind, dann ist halt die Qualität halt die entsprechende lokale Qualität, die angeboten werden kann. Mhm. Aber zumindest kann sie erreicht werden. Mhm. Wie gut sie dann danach funktioniert, das ist noch ein zweites Thema. Aber ich denke, das wird sich dann im Laufe der Jahre ausbilden. Und wir sollen auch nicht vergessen, wir haben ja viele Krisendienste und sowas. Wenn Sie die ganzen Einrichtungen sich vorstellen, die haben ja ihre Notfalltelefone, die besetzt sind. Also es sind Ressourcen im System da. Und die Frage ist, können wir diese Ressourcen, die schon im System sind, können wir die optimal nutzen? Und die Ressourcen werden weniger werden und es wird immer wichtiger sein, die Ressourcen, die da sind, richtig zu nutzen. Das geht bis hin zu Krankenwagen und Polizei. Also eine Polizei ist normalerweise nichts für eine psychische Krise. Ein Krankenwageneinsatz ist auch im Regelfall nichts für eine psychische Krise. Die Krankendienste beschweren sich sogar, dass psychische Krisen sehr zeitaufwendige Einsätze sind, die sehr schwierig sind. Und das sollte man vermeiden. Diese Ressourcen kann man andersweitig nutzbringender einsetzen, wenn wir dann Krisen gemanagt bekommen über erfahrenes Personal.
Sie sagen, dass diese Krisenhilfe auch präventiv wirken kann und eine Verschlimmerung einer Erkrankung oder Krise irgendwie verhindern kann, das frühzeitig auffangen. Heißt das denn dann auch, wenn man da anruft, dass eventuell jemand kommt, eben nicht mit Blaulicht, sondern eben diskreter und eben erfahren auch und mit diesem psychiatrischen oder psychotherapeutischen Hintergrund?
Ja, das heißt es auch. Also zunächst, dass man versucht, die Krise durch Gespräch dafür andere Lösungen findet im Rahmen des Gesprächs. Also wenn zum Beispiel ein Medikament nicht da ist, dass man denjenigen beruhigt. Viele Krisen brechen ja in der Nacht aus, wenn die betroffene Person auf sich alleine gestellt ist und sich in ihren Gedanken verheddert, wenn die Gedanken kreisen und sich immer weiterentwickeln. Und dann ist es einfach wichtig, einen Gesprächspartner zu finden, der vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde zuhört, mit dem man redet, dem man zu einer vernünftigen Einschätzung kommt, sodass dann die Situation vielleicht am nächsten Tag ganz normal reguliert werden kann. Das hätte ja dann schon viel geholfen. Und wenn klar erkennbar ist, dass die Krise weiter eskaliert, dass der Hilfebedarf größer wird, dass dann natürlich auch ein mobiles Team geschickt wird. Und das ist in vielen Bundesländern halt auch möglich. Mhm. Nicht überall.
Nee, genau. Sonst hätten wir ja schon tolle Zustände. Also außer, dass man dann eine einheitliche Nummer hat. Aber diese Verfügbarkeit ist ja längst noch nicht überall gegeben. Deswegen sind ja alle so begeistert von Bayern, die da so Pioniere sind.
Ne? Ja.
Also die Struktur müsste schon noch ausgebaut werden, ne? Denke ich.
Ja, aber das ist dann halt die Bundeslandstruktur. Das hängt dann halt davon ab, in welchem Bundesland man sich befindet.
Mhm. Genau, also eine Hilfe wäre schon einfach mal diese Nummer zu haben.
Wichtig ist, dass diese Nummer nicht dazu führt, dass andere bestehende existente Nummern abgeschaltet werden. Das ist immer ein Argument, das gebracht wird, sondern es ist ein zusätzliches Angebot, das vielleicht im Laufe der Zeit, wenn es immer stärker genutzt wird, auch dazu führen kann, dass man bestehende Nummern abschaltet, weil sie einfach nicht mehr nachgefragt werden. Aber das ist nicht Sinn und Zweck des Prozesses, sondern es ist ein zusätzliches Angebot, das klar bundesweit kommuniziert wird, sodass das wirklich in den Köpfen ist und sodass es wirklich im Moment der Krise präsent ist. Wenn Sie in eine Krise geraten, das ist ja nicht nur die Krise des Betroffenen, sondern dann auch des Angehörigen, dann ist das Denken eingeschränkt. Und dann muss es einfache Lösungen geben, dann muss es eintrainierte Lösungen geben. Die müssen prägnant sein im Kopf. Es hat lange, lange Zeit gedauert, bis es die 110 und die 112 gab in Deutschland. Und sie hat es verändert. Sie hat viele andere Nummern, die es vorher auch gab. Jede Polizeiwache hat weiterhin ihre Telefonnummer, aber trotzdem im Regelfall ruft man, wenn es Not an der Person ist, die 110 an. Und das ist ein langer Lernprozess. Und nur wenn das wirklich gelernt ist, dann funktioniert das auch. Und wenn das entsprechend marketingmäßig in die Bevölkerung reingebracht wird, dann wird das auch tatsächlich genutzt. Und es kommt dann immer wieder als Argument, dass Menschen sowas dann viel nutzen können. Ja, das wird der Fall sein. Fragen Sie die Polizei bei der 110, die haben ständig bestimmte Anruferinnen und Anrufer. Auch die 112 kennt diese Thematiken. Also das ist eigentlich ein normales Geschäft, dass manche Menschen dann so etwas missbrauchen. Was heißt missbrauchen? Das ist halt möglicherweise ihr Wesen. Ja, also mag es eine psychische Erkrankung dahinter sein oder was auch immer.
Sind Sie denn zuversichtlich, dass Sie das erreichen können mit der Kraft Ihres Verbandes und mit auch vielen Verbündeten, nehme ich an?
Ja, wir hoffen das. Es ist Bewegung reingekommen. Es ist im Rahmen des Suizidpräventionsstrategie, ist die 113 erwähnt worden.
Aber da soll es ja eine eigene Nummer geben.
Ja, das muss man nochmal schauen, inwieweit wirklich zwei eigene Nummern existieren können. Fakt ist, dass auch eine psychische Krise zu einem Suizid führen kann, während ein Suizid nicht unbedingt eine psychische Krise darstellt. Also die Gründe für einen Suizid können auch anderer Art sein. Es wird zwar behauptet, dass 90% oder 70% der Suizide aus einer psychischen Krise mit psychischer Erkrankung daraus entstehen, aber es gibt halt möglicherweise andere Gründe. Es gibt also dort eine hohe Überschneidung. Und von den Kurzwahlnummern gibt es eigentlich nur noch zwei, die frei sind. Das ist die 113, 117. Und die Frage ist, inwieweit man beide Nummern in die Bevölkerung bringen kann und ob die Bevölkerung wirklich den Unterschied dann mitbekommt, dass diese Nummer für den Suizid ist und diese Nummer ist für die psychische Krise. Das dürfte nicht ganz einfach sein. Was jedenfalls wichtig ist, hinter der 113 für die psychische Krise erwarten wir qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit einer psychischen Krise umgehen können und in die richtigen Bahnen lenkt.
Da wünsche ich Ihnen viel Glück, dass Sie das erreichen können. Das ist ein wichtiges Anliegen, was Sie da gerade mit Kraft voranbringen wollen. Gibt es Dinge, wo Sie sagen können, hey, das haben wir schon erreicht und das macht uns auch Mut, irgendwie auf diesem Weg jetzt weiterzugehen? Sei es jetzt auf Landesebene oder auf Bundesebene, wo Sie sagen, das haben wir als Angehörige erreicht, mit anderen zusammen wahrscheinlich.
Ja, als Angehörige haben wir erreicht, zum Beispiel in manchen Ländern, nicht in allen Ländern, dass wir in Besuchskommissionen sind, für die Menschen, die nach PsychHG eingewiesen worden sind. Wir haben die Möglichkeit, in Arbeitskreisen gemeindenahe Psychiatrie mitzuwirken, zu partizipieren. Wir werden bei Gesetzesvorhaben auf der Landesebene mit eingebunden. Und also wir haben verschiedene, ich nenne das jetzt mal bürgerliche, partizipative Mitwirkungsmöglichkeiten. Die Schwierigkeit dieser vielen Mitwirkungsmöglichkeiten ist nur die, dass wir Angehörige dazu finden müssen. Und da kommt das Thema halt immer wieder hoch, dass viele Angehörige halt im Erwerbsleben stehen. und wir einen Weg finden müssen, wie Angehörige, die im Erwerbsleben stehen, Chancen der Partizipation bekommen können. Das Gleiche ist auf Bundesebene. Der Bundesverband wird in einer Vielzahl von Gesetzgebungswerken mit einbezogen. Wir sind an einer Vielzahl von Gliederungen, die im Vorfeld von Gesetzgebungsverfahren stattfinden, mit eingebunden. Wir sind zum Beispiel als Erfolg beim Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit, können Angehörige und Betroffene in dem Entscheidungsgremium mit Stimmrecht mitwirken und mitbestimmen. Also wir haben die verschiedensten Möglichkeiten und Angebote, die allerdings dann halt überall auch personell besetzt werden müssen.
Sie können da auch eigene Forschung anstoßen?
Ja.
Forschungsfragen nach vorne bringen?
Es gibt userinitiierte Forschung, zum Beispiel meine Vorstandskollegin Frau Peterreiter-Zipfel hat eine Studie, eine Angehörigenbefragung durchgeführt, von der sie immer wieder berichtet oder über die sie immer wieder berichtet. Auch so etwas ist möglich, setzt aber voraus, dass man die auch da, dass man die Ressourcen hat. Und beim Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit versuchen wir auch, Angehörigen-Themen zu platzieren, weil wir Angehörigen ja der wesentliche Teil der Versorgung sind. Und wenn das Deutsche Zentrum für psychische Gesundheit die Versorgung in Deutschland verbessern soll, die zukünftige Versorgung, ist da die Mitwirkung der Angehörigen zwingend notwendig.
Gibt es noch irgendwas, was Sie noch sagen? So, das hat sich verbessert irgendwie durch unser Zutun.
Man könnte vielleicht erwähnen, dass es, als es um die Personalrichtlinie der Kliniken ging, der psychiatrischen Kliniken, dass wir eine Petition erfolgreich gestartet hatten, die wir vom Bundestagspetitionsausschuss vertreten durften. Wir haben dort unter anderem gefordert, dass es eine Enquete oder etwas Ähnliches wie eine Bundestagsenquete wieder geben sollte, die SGB-übergreifend, also die psychischen Erkrankungen betrachtet und Lösungswege dafür sucht. Also eine psychische Erkrankung betrifft nicht nur das SGB-5 Gesundheit, sondern eine Vielzahl anderer Sozialgesetzbücher. Und man kann dieses nicht immer isoliert betrachten, sondern man muss das zusammenhängend betrachten. Und vielleicht eine der Ergebnisse daraus ist, dass die Aktion Psychisch Kranke jetzt mit Hilfe des Bundestages einen Dialogprozess hat, der sich mit den Schnittstellen zum SGB-5 beschäftigt. Aber wir würden gerne darüber hinaus, wir wollten das gerne ganzheitlicher betrachtet sehen. Und ich glaube, das tut Not, weil allein die Koordination und die Abstimmung über die unterschiedlichen SGBs derzeit immens viel Ressourcen frisst. Und diese Ressourcen werden wir in der Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen haben.
Dann wünsche ich Ihnen weiter viel Glück bei, viel Erfolg und ja, Herr Hannig, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frau Schäfer.
Das war Unerhört nah, der Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Dies ist ein Projekt des BAPK mit Unterstützung der Barmer Krankenkasse. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir mit Menschen sprechen, die verdammt nah dran sind.